NZZ Live.
Willkommen zu diesem Abend mit Felix Lobrecht. Mein Name ist Peer Teufsen. Ich bin im normalen Leben verantwortlich für den Kulturteil der Neuen Zürcher Zeitung am Sonntag. Ich meine, wir wussten, dass Felix Lobrecht der coolste Comedian Deutschlands ist. Wir wussten, dass er den seit Jahren meistgehörten Podcast zusammen mit Tommy Schmidt macht. Wir wussten, dass er 5-mal den Comedypreis gewonnen hat. Wir wussten, dass er ein faszinierendes Leben hat. Aus prekären Verhältnissen kommend hat er sich sein Abi erkämpft, studiert heute in Berlin Sozialwissenschaften, neben allem anderen. All das wussten wir. Wir wussten auch, dass Comedy zieht von Veranstaltungen mit Hazel Brucker oder Kaya Jenaar. Aber sowas wie heute, das haben wir wirklich noch nie erlebt. Wir wurden wahrlich überrannt. Wir konnten dann zum guten Glück die Veranstaltung vom Berner Theater, wo nur 380 Leute Platz gehabt hätten, hier in diese wunderschöne Tonhalle verlegen, wo immerhin 1500 Menschen Platz haben. Hunderte haben kein Ticket bekommen. Ich habe mich ein bisschen gewundert, wie viele unglaublich gute Bekannte ich habe, von denen ich seit Jahrzehnten nichts mehr gehört habe. Und die wollten alle ein Ticket, aber ich sage Grüße raus an alle, die ihr nicht hier seid heute Abend. Aber jetzt bitte begrüßen Sie Felix Lobrecht.
Was geht? Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön.
Ja, ist immer so, oder?
Ja. Der will ja auch nicht lügen. Mir wurde übrigens ganz kurz, ich muss 2 Sachen vorneweg sagen. Und zwar, die Leute hier von dem Haus, die haben uns gesagt, dass es hier eigentlich für Gesang gemacht ist, diese Halle. Und dass wir deshalb so langsam reden sollen, weil man es sonst nicht versteht. Also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wenn ich jetzt langsam rede, dann deswegen. Ich bin nicht auf Tavor oder sowas. Einfach so, damit ihr mich versteht. Und weißt du, was richtig witzig ist? Ich stand gerade unten draußen zum Rauchen, da wo die Leute vom Haus gesagt haben, wo man ungesehen rauchen kann. Und ich habe einfach wirklich die Hälfte der Leute hier so persönlich irgendwie so, ja, ihr müsst da vorne rechts, irgendwo zum Haupteingang. Weil die sind alle da reingegangen, wo es zum Backstage geht. Und das heißt irgendwie auch, dass ihr so dachtet, ja, Felix wird einfach 10 Minuten vor Show beginnen, steht da bestimmt vor dem Haupteingang. Oder bestimmt einfach abhängen. Naja.
Okay, also die Begrüßung ist immer so. Sagen Sie mal, können Sie sich eigentlich Ihren Erfolg...
Ich habe mich nur gewundert, weil du mich auf einmal siehst.
Also dann duzen wir uns.
Biete dir das.
Das kommt ja immer vom Jüngeren her.
Genau. Ja. Naja, was denn?
Also, kannst du dir deinen Erfolg erklären?
Ob ich mir meinen Erfolg erklären kann? Mhm. Boah, eine richtig harte Einstiegsfrage, ey. Also ganz kurz, vielleicht noch eine Sache vorneweg. Also ich weiß ja nicht, ob ihr wisst, was hier passiert, weil ich weiß es nicht so richtig. Wir quatschen jetzt einfach, ja?
Ja.
Hier passiert jetzt nichts. Wir quatschen jetzt und dann gucken wir mal, wie das ist. Also ich weiß nicht, ich kann es jetzt nicht auf eine Sache runterbrechen, so, aber vom Feedback der Leute, was ich jetzt so die letzten, dass ich das wirklich als Beruf mache, mache ich das jetzt seit 10 Jahren ungefähr, was ich da so als Feedback bekommen habe. Kann ich mir so, also ich weiß, was die Leute gut an mir finden, aber ich kann mir damit nicht. Naja, also die Leute finden mich meistens witzig. Viele Leute mögen, dass sie das Gefühl haben, dass ich mich nicht verstelle.
Ja. Yeah.
So, was ich auch wirklich nicht mache. Einfach aus rein praktischen Gründen, weil mir das viel zu anstrengend wäre. Wenn man so eine Rolle spielt, ja, dann muss man sich ja ständig darauf konzentrieren, so in dieser Rolle zu bleiben. Und ich glaube, das kippt dann irgendwann in eine Psychose einfach. Also das war irgendwie keine Option.
Machen aber viele, oder?
Ja, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, warum. Mhm. Also, weil das finde ich sowieso komisch, wenn Leute quasi ja wissen, also wenn man so eine Rolle spielt, dann macht man es ja meistens, um den Leuten irgendwie gefallen zu wollen, damit die einen nett finden, was auch immer. Aber das heißt ja irgendwie, dass man anscheinend irgendwie weiß, wie man so nett ist und so umgänglich. Also warum man es dann nicht direkt einfach ist. Also warum muss man es dann spielen, weißt du, ich meine?
Ja, verstehe ich. Ja.
Also das finde ich komisch. Und ich glaube, ich habe relativ früh mich von dem Gedanken verabschiedet, dass alle mich irgendwie mögen sollen. Es kam zu sehr von Herzen, das Lachen gerade. Also,
aber
naja, also weißt du, was ich meine? Ja. Weil viele Leute verstellen sich, glaube ich, damit sie allen gefallen. Mhm. Damit alle einen irgendwie okay finden. Mhm. Aber ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als Künstler zumindest, als wenn nicht alle okay finden. Also weil dann verpufft man so.
Ja.
Wenn Leute einen wirklich gut finden, dann gibt es auch immer Leute, die einen richtig scheiße finden. Und ich glaube, die meisten Leute finden mich entweder wirklich gut oder wirklich scheiße, aber die wenigsten finden mich so okay.
Ja, okay.
So lauwarm.
Aber das ist schrecklich,
heiß,
oder?
Spaß.
Lauwarm ist schrecklich.
Ich glaube, ja.
Ja, ja. Aber das, also ich kann mir das gar, ich möchte das wirklich verstehen. Mhm. Weil das ist ja jetzt auch hier so eine Situation, gibt eine gewisse Hierarchie, das ist eine Bühne, mhm, und da unten sind Menschen.
Gut beobachtet.
Und
ja, warte. Und genau deswegen habe ich dir das Du angeboten, ja, weil du.
Ja, genau. Und das macht mit dir nichts, diese Bühne.
Wie meinst du?
Das verändert dich nicht.
Naja, also auf der Bühne ist man natürlich immer irgendwie so eine gehighlightete Version von sich selber.
Mhm,
also so, jeder Mensch hat ja ganz viele verschiedene Facetten und auf der Bühne knipst man dann die drei an, die irgendwie halt auf die Bühne gehören.
Und das sind?
Naja, je nach Kontext. Also auf jeden Fall irgendwie outgoing sein, irgendwie laut sein, sowas. Also ich bin ja in meinem normalen Leben bin gar nicht so ein Mittelpunktstyp oder sowas.
Eher ein ruhiger Typ, oder?
Ein ruhiger Typ, ja, eigentlich schon. Ja. Also zumindest bei Leuten, die ich jetzt nicht kenne. So, also wenn ich irgendwie neu in in meinem Leben, immer wenn ich so neu in eine Klasse oder irgendwie auf Arbeit, irgendwie neue Kollegen, so, ich bin da immer erstmal total ruhig. So, also ich bin überhaupt keiner, der so, ich bin Felix. So bin ich gar nicht. Aber auf der Bühne, aber ich hab das so ein bisschen in mir, so, und das knipse ich dann, kann ich halt auf der Bühne dann anknipsen, beziehungsweise das passiert dann irgendwie so von selber. Also mir macht das einfach total Spaß.
Dieses Bühnentier, oder?
Ja, wenn du es so nennen willst, dann ja.
Ich kann auch Rampensau sagen.
Ja, kommt ein bisschen auf selber, ja.
Okay, aber...
Nee, aber, also, ja, klar. Also mir macht es übertrieben viel Spaß, auf der Bühne zu stehen normalerweise. So sitzen ist gerade noch ein bisschen komisch, aber ich gewöhne mich langsam dran. Aber Comedy, so, das ist ja das, was ich auf Bühnen mache zu 99%, ist auch so ein absolutes Energieding. Also das ist so eine Interaktion zwischen Publikum und Mensch auf der Bühne. Also man gibt als Comedian das rein, was man irgendwie so sich überlegt hat. Und wenn man dann so Energie zurückbekommt, dann wird man selber noch besser und dann wird es für die Leute auch noch geiler und dann geben die noch mehr und dann ist es wirklich so ein Hochpeitschen. So. Das ist total krass. Also das sind so Sachen, die ich auch wirklich nur auf einer Bühne erlebt habe bisher. So Synergien.
Wann wusstest du zum ersten Mal, dass du gut bist?
Weil ich das erste Mal geglaubt habe, dass ich gut bin.
Und das war nicht so.
Das war gar nicht so.
Mhm. Erzähl mal.
Das war richtiger Quatsch. Naja, ich habe, also mittlerweile gibt es in Zürich gibt es auch so ein bisschen so eine Szene, ich war hier auch schon mal bei dem Open Mic und in Basel und so, also in der Schweiz gibt es auch langsam, aber ist noch sehr in den Kinderschuhen, so was ich so mitbekomme. In Deutschland, vor allen Dingen in Berlin, gibt es mittlerweile wirklich eine gute, große Stand-Up-Comedy-Szene. So. Also mittlerweile kann man wirklich in Berlin 20 Mal in der Woche auftreten, wenn man will. Früher gab's das nicht. Früher war die einzige Möglichkeit, irgendwie so ohne Qualifikation quasi irgendwo auftreten zu können, waren Poetry Slams. Und da bin ich irgendwie so reingerutscht. So, mein Bruder hat mich da einfach mal hingeschleppt und dann war ich auf der Bühne, hab da was vorgelesen, was ich geschrieben habe.
Also der Bruder hat gesagt, das kannst du.
Nee, mein Bruder. Nee, ich habe, okay, ich werde, ja, dann hole ich kurz aus. Also, ich habe meine Ausbildung gemacht in einem Bürojob. Das war fürchterlich. Das war die Hölle. Das war das Schlimmste, was ich je in meinem Leben gemacht habe.
Was war das für ein Büro?
Das war von der Linde AG. Die verkaufen technische Gase. Jetzt fragst du dich, was ich mit technischen Gasen zu tun habe. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Ich hatte eine Ausbildung gemacht, da hatte ich wirklich so einen Moment, wo ich dann da saß, vor diesem Computer, vor so einer Excel-Tabelle, die ich nicht verstanden habe. Und die Aufgabe war, das hieß wirklich so, WD2-Listen sollte ich ausfüllen. Da habe ich gesagt, dann fülle ich jetzt mal die WD2-Listen aus. Und dann habe ich dann diese Tabellen da, irgendwie so Gasflaschennummern von so Acetylen und so Sauerstoffflaschen so eingetippt. Und dann habe ich gesagt, was mache ich denn hier? Was mache ich denn hier? Und da habe ich mir wirklich so, als wenn ich so wach geworden bin, so, oh. Da habe ich mich so umgeguckt, was macht ihr denn eigentlich alle hier? was macht jeder hier? Und da habe ich wirklich so drüber nachgedacht, wenn man diesen Standort, das war in Neukölln im Industriegebiet, war dieses Bürogebäude von Linde. Und ich dachte mir so, wenn man diesen Standort jetzt auf der Stelle zumachen würde, das hätte keinen Einfluss auf irgendwas. Also wirklich, es würde niemand merken, außer die Familien von den Leuten, die da arbeiten. Aber also, es war wirklich Wahnsinn. Und da gab es so andere Azubis, die auch alle so halt junge Leute waren. Und die waren aber so voll drin in diesem, ja, WD2-Listen, klar. Und dann hier immer. Und das heißt, ich konnte irgendwie nirgendwo hin mit meinem Gefühl, wie kacke das hier alles ist und wie albern und wie langweilig und so. Und dann habe ich die WD2-Liste zugemacht und Word aufgemacht und habe einfach so aufgeschrieben, was ich da so komisch fand. Und das wurde dann später sowas wie mein erster Text und den habe ich dann meinem Bruder einfach so vorgelesen. Ich war da, glaube ich, so 18 muss ich da gewesen sein, er war 16, 17. Und er meinte, er fand es irgendwie witzig und meinte, es gibt so ein Format namens Poetry Slam. Und zufällig, nächste Woche ist in Neukölln einer, lass mal da hingehen. Und mein Bruder hat dann auch noch irgendwas geschrieben einfach über so ein...
Was, der ist da auch aufgetreten?
Der ist auch aufgetreten.
Ach.
Ja, ja.
Und wer war besser?
Ja, schon ich. Und ich bin auch ins Finale gekommen und mein Bruder, sagen wir mal nicht. Und mein Bruder hat so einen Text über, ich weiß nicht, ob ihr das hier kennt, kennt ihr Rainbow Tours? Das sind so Busreisen für so asoziale Jugendliche, so, wo man so zum Saufen nach Rimini fährt. Ja,
das kennen wir in der Schweiz.
So,
ja. Das kennen wir in der Schweiz nicht.
Asoziale Jugendliche, ja, stimmt, ey. Das ist nur was für die Gummihälse. Habe ich gelernt, so nennt ihr uns.
Okay.
Ich habe immer gedacht, für so Schweizer sind für Schweizer sind Deutsche das, was für Deutsche Polen sind. Ich meine, stell dein Auto weg, das sind Deutsche. Jedenfalls.
Jedenfalls hast du einen Text geschrieben.
Nein, mein Bruder hat einen Text über Rainbow Tours geschrieben. Ist ja auch egal. So. Und dann war es aber, das war wirklich so rückblickend, war es wirklich so ein Filmmoment, weil man geht dann zu diesem Poetry Slam. Und früher war das noch so, dass man da nicht irgendwie gebucht ist oder sowas, sondern man trägt sich dann wirklich auf so eine Liste und die ersten 9 Leute, die sich eintragen, die können halt auftreten. Und wenn es mehr Anmeldungen als Plätze gibt, dann wird gelost. So, und in die erste Losung wurde mein Bruder irgendwie reingenommen, der ist dann auch aufgetreten und ich wurde nicht ausgelost, dann sage ich, egal, schade, sondern gucke ich halt meinem Bruder zu. Und dann war der letzte Startplatz dran, ne? Der wurde dann aufgerufen, hier, was weiß ich was, Benny, Alter. Der hieß Benny, Alter. Und Benny, Alter kam dann nicht. Und dann haben die in den Hut gegriffen mit den Namen und dann haben die meinen Namen rausgezogen.
Was für ein Glück.
Ja, wirklich. Und dann bin ich halt aufgetreten, hab da meinen Quatsch vorgelesen und das hat dann so okay funktioniert. Und ab dem Moment, wo ich den ersten Lacher so auf der Bühne hatte, also ab da war ich wirklich angefixt. So. Mhm. Ich bin dann irgendwie ins Finale gekommen an dem Tag, hatte keinen zweiten Text, habe mich krass blamiert. Aber das Gefühl von dem ersten Auftritt da, das hat sich wirklich, das hat wirklich mein Leben verändert. Und dann habe ich halt angefangen, auf so eine Veranstaltungen hinzuschreiben. Und ich habe relativ schnell, also Performance und so war komplett Quatsch. Ich stand wirklich nur da, das Publikum mich angeguckt, hat da so in monotoner Stimme irgendwie so abgelesen. Und ich habe aber relativ schnell verstanden, wie man so Witze schreibt, dass die Leute lachen. So. Und dann dachte ich mir, okay, geil, ich bin jetzt hier der coole Poetry Slammer. Und dann hatte ich aber irgendwann so einen Moment, dass ich mir so überlegt habe, ey, wenn ich das, was ich da auf der Bühne so vorlese, wenn ich das jetzt einfach hören würde von jemand anderes, würde ich das witzig finden? Und dann, ich sehe da überhaupt nicht. Ja. Das ist ja gar nicht witzig. Ja. So, und deshalb meinte ich so, also ich dachte mal, dass ich gut war, noch weit bevor ich aber objektiv betrachtet gut
bedingt
war.
Bedingt schon, also du wusstest, also schreiben konntest du.
Nee, ich kann auch immer noch nicht schreiben. Es ist einfach so, ich habe irgendwie na, schnell...
Hör mal, aber dafür hast du aber...
Hierfür ich auch, ja.
Ja.
Na, hast du das mal gelesen? Ja. Ganz... kannst du auch keinem anbieten.
Findest du nicht gut?
Na, doch, ich liebe das, aber... nee, aber ich... also ist schwer zu. Also ich finde, ich kann irgendwie, also ich kann sowas kann ich schreiben, weil das sehr viel, das ist ja fast,
Dialog.
Genau, sehr viel ja. Dialog, so sehr viel verbale Sprache. Aber ich würde jetzt nicht irgendwie sagen, dass ich jetzt so geil schreiben kann oder sowas. Ja. Mhm. Aber was ich sagen wollte, ich habe einfach so das, die anderen Leute, die so bei diesen Slams aufgetreten sind, beobachtet, die lustige Texte hatten. Ich habe einfach so geguckt, okay, die Leute lachen immer, wenn man was weiß ich was, irgendwie sagt, haha, Studenten stehen voll spät auf. So. Verstehst du? Und dann einfach so, ja, dann muss ich jetzt auch Witze nicht darüber machen.
Lustig.
Nee, ist gar nicht lustig. Aber die Leute beim Slam sind auch nicht lustig. So. Und schöne Grüße. Und ich habe das dann halt quasi so kopiert. Mhm. Mäßig. So mhm. eigene Witze, aber halt so die Struktur oder die Themen so genommen, die auch gar nichts in meinem Leben zu tun haben. Ich komm aus Neukölln, ich hab mit Studenten nichts zu tun gehabt. So. Weißt du, was ich meine? Also wirklich so ein Assi mit so einer Lederbomberjacke, Alter. So Boxerschnitt, irgendwelche so Wollklamotten-Jungs, die da über ihre Gefühle reden. Also wo ich mich wirklich gut, also seit mhm. wann ich mich wirklich selber gut finde, wo ich wirklich stolz auf das bin, was ich künstlerisch mache, ist seit meinem letzten Programm. Also All You Can Eat war das letzte okay. Programm, was ich ja. hatte. So, und das war wirklich, das fand ich wirklich richtig, richtig gut.
Und warum?
Weil ich da gar nicht mehr das Gefühl hatte, mich in irgendeiner Form einschränken zu müssen auf der Bühne, weil ich mich da nicht verstellen musste. So. Also ich merke, besser werden immer daran, dass ich immer mehr schaffe, mich selber auf die Bühne zu bringen. Also, weißt du, ich meine, je weniger ich das Gefühl habe, mich verstellen zu müssen, desto authentischer ist das Material. Und jetzt über die fast 15 Jahre, die ich das dann jetzt insgesamt mache, mit auf der Bühne stehen, habe ich das jetzt langsam irgendwie so geschafft. Und deshalb fällt mir das jetzt auch viel leichter, einfach neues Material zu schreiben. Ich schreibe ja gerade mein neues Programm.
Genau, Sellout wird es heißen.
Sellout wird es heißen. Ja. Der Lacher war unerwartet, aber ist gut. Und weil jetzt habe ich irgendwie so langsam wirklich das Gefühl, ich habe jetzt genau das gefunden, wie ich mein Zeug auf der Bühne machen will. Und deshalb komme ich gerade auch voll gut mit dem Schreiben voran und finde das dann auch wirklich gut. So bei den anderen Programmen, da gab es hier und da mal so Sachen, ja, also die waren gut für die Zeit damals so. Ja. Und ich will den Leuten, die irgendwie damals bei den Shows waren und das irgendwie mochten und schön fanden, auch nicht, das irgendwie so, ist alles Kacke oder so. Aber so ich finde das, die neuen Sachen besser. So. Und ich finde, das, was ich jetzt gerade ja. am Machen bin, finde ich auch schon wieder besser als das, was ich bei All You Can Eat gemacht habe. So.
Du hast mal gesagt, du willst immer besser werden.
Ja, künstlerisch, ja.
Genau, künstlerisch. Sonst hast du ja schon alles. Und das ist, oder?
Das meiste.
Ja, über den Rest reden wir noch. Ja, ja. Genau. Und aber wie macht man denn das, dass man immer besser wird?
Ganz viel auftreten, also wirklich ganz viel auftreten, üben. Ich finde auch, dass man als, also ich glaube generell im Leben, aber ich will jetzt nicht wie so ein Krypto-Bro klingen. Also ich glaube, dass man immer dann besser wird in irgendwas, wenn man so immer wieder raus aus seiner Komfortzone geht und sich in so Situationen begibt, die man nicht kennt.
Das heißt, konkret?
Naja, das heißt zum Beispiel, dass ich, obwohl ich es wirklich nicht mehr müsste, so auch regelmäßig Shows moderiere, wo ich komplett unvorbereitet auf die Bühne gehe, einfach so Crowdwork-Kram mache. Ich mach
Crowdwork-Kram, ja. Hm?
Was? Ich hab deinen Humor noch nicht so richtig verstanden, ey. Die größten Lacher bisher bei dir waren Sellout und Crowdwork.
Mach mal weiter.
Okay. Mhm. Weiter. Spaß. Ja. Entschuldigung. Nee, oder ich mache Impro-Comedy, so Sachen, also wo ich auf die Bühne gehe und dann kriegt man Begriffe und muss dann in dem Moment irgendwie Material dazu freestylen quasi, bis Leute lachen. Mhm. Oder ich setze mich hier hin so, also ich probiere einfach Sachen zu machen, ich probiere irgendwie raus aus der Wohlfühlzone zu gehen, immer mal wieder. Spiele ganz viele kleine Shows. Ich lasse mich auch nie ankündigen, wenn ich auf die Open Mics gehe, weil ich nicht will, dass da irgendwie Fans oder Sympathisanten vor mir sitzen, sondern ich will, dass da Leute sitzen, die mich im Optimalfall am besten nicht mögen oder zumindest irgendwie vielleicht mich nicht kennen oder auf jeden Fall nicht wegen mir gekommen sind. Und wenn man die dann mit Jokes zum Lachen bringt, dann weiß ich, dass es vor meinen Fans killt. So, aber ich könnte ja theoretisch auch einfach sagen, ich mache nur irgendwie so Tryouts vor Leuten, die mich eh schon gut finden. So, die lachen dann schon so.
Verstehe ich, ja.
Aber dann wird man ja nicht besser.
Und probierst du jetzt Teile deines neuen Programms schon aus?
Wie meinst du?
Ja, eben an so einem Abend oder an so einem Open Mic Ding oder.
Ja, bei den Open Mics mache ich das die ganze Zeit, ja. Also hier habe ich bisher noch keinen untergebracht. Also ich habe hier jetzt noch kein Material verpulvert.
Ja. Und wie funktioniert's?
Ja, Bombe. Naja, nicht alles. Also ich habe auch viele Ideen, so die fand ich dann so zu Hause witzig und dann probiere ich die auf der Bühne und dann ist einfach so still einfach. Und dann probiere ich es vielleicht noch ein, zwei Mal, wenn ich an die Idee glaube. So, manchmal klappt es dann noch, wenn man irgendwie so die Reihenfolge verändert oder das Tempo oder das Wording oder irgendwas. Manchmal gehen die aber auch einfach sang- und klanglos unter. So, ich habe auch manchmal Ideen, die finde ich selber voll witzig und ich kriege die aber einfach nicht erzählt, sodass es anscheinend witzig ist, so, wo ich dann teilweise auch so richtig sauer bin auf die Leute. Ich denke, ey, es ist doch so witzig, warum lacht ihr darüber nicht? Ich habe so ein neues Bild,
brauchen
wo
die
ich
Leute
so,
vielleicht einfach noch ein bisschen Zeit.
Kann sein, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, die gehen die Prämisse nicht mal mit.
Mach mal, kannst du mal ein Beispiel machen?
Ja, okay, kennt ihr hier Benjamin Blümchen? Ja, also erstmal Fun Fact über Benjamin Blümchen. Das ist jetzt nicht das, das ist einfach, das habe ich gelesen, das fand ich witzig. Und zwar die Erfinderin von Benjamin Blümchen, die heißt Elfie Donnelly. So, und ich finde, dass das ein bisschen klingt, als wenn Benjamin Blümchen sich ihren Charakter ausgedacht hat. Aber das ist egal. Und Elfie Donnelly hat sich einfach so völlig ohne Not letzte Woche zum Thema Gendern geäußert. Und das heißt, dass man jetzt irgendwie über Bande weiß, wie Benjamin Blümchen zum Gendern steht. Und er ist dagegen. Ja, er ist dagegen. Überrascht mich, aber er ist dagegen. Aber jedenfalls zu Benjamin Blümchen hatte ich nämlich was. Weil Benjamin Blümchen hat ja irgendwie jede Woche, also in jeder Folge hat er immer einen neuen Job. Weißt du, wie ich meine?
Weiß ich nicht. Ja.
Okay, guck mal. Also, Benjamin Blümchen hat in jeder Folge Benjamin Blümchen hat er immer einen neuen Job. So. Die einzige Konstante in Benjamin Blümchens Leben ist Otto. Das ist einfach so ein 8-jähriger Junge, wo man sich auch fragt, egal. So. Benjamin Blümchen hat jede Folge einen neuen Job. Und ich habe mir, dann war mein Gedanke, den ich total witzig fand und nach wie vor finde, dass so, das letzte Mal, als ich Benjamin Blümchen gehört habe, ist vielleicht so 25 Jahre her.
Eben, ja.
So.
Hoffentlich.
Ist so lange her, ja. Okay, aber jetzt bleib mal kurz bei mir, bitte. Bleib bei mir. So. Also, Benjamin Blümchen hat jede Woche einen neuen Job. Und ich habe Benjamin Blümchen das letzte Mal vor 25 Jahren gehört. Aber die haben ja seitdem durchgesendet. Und das heißt, Benjamin Blümchen muss in der Zeit, also überleg mal, wie viele Jobs das waren, die der hatte in der Zeit. Und irgendwann sind ja so diese, das war mein Gedanke, irgendwann sind ja so diese klischeemäßigen Berufe, so Bäcker, Feuerwehrmann, ist ja alles irgendwann mal aufgebraucht. Das heißt, die müssen ja zwangsläufig Benjamin Blümchen irgendwann so moderne Jobs angedichtet haben. Es gibt einfach so eine Folge, Benjamin Blümchen arbeitet bei Spotify oder weißt du, ich meine, also, so gucke und da lachen die Leute nicht so richtig. Ich hatte das Benjamin Blümchen als Crypto-Bro, das finde ich alle nicht witzig, ich finde es total witzig. Ja, nee. So. Und dann schmeiße ich die dann auch irgendwann weg, die Witze.
Also es kommt nicht im neuen Programm.
Wenn ich nicht noch die Idee habe, die es irgendwie lustig macht, dann ist es wahrscheinlich nichts. Aber das mit dem Gendern kommt rein, das habe ich mir nämlich gestern überlegt. Ich habe euch gefickt, ich habe euch einfach ausgenutzt, um es zu testen. Und es hat funktioniert.
Ich meine, ist jetzt eigentlich ein guter Moment, um die Frage zu stellen. Du hast ja auch Macht, oder?
Nein, also in der Bühnensituation habe ich Macht über die Situation auf jeden Fall, ja.
Mhm. Aber du hast noch mehr Macht. Also zum Beispiel im Podcast mit Tommy kannst du dann sagen, du findest E-Autos scheiße.
Mhm. Which I did.
Was?
Was ich auch gemacht habe, ja.
Ja, klar, du bist ja authentisch.
Ja.
Ja.
Und, findest du E-Autos geil, sag mal ehrlich?
Hm?
Findest du E-Autos geil, sag mal ehrlich?
das kann ich jetzt nicht erzählen.
Ja, bitte, ey, erzähl. Nein. Komm, ey, also, ich hab die Benjamin Blümchen Scheiße erzählt.
Ich bin jetzt gerade, bin daran, drüber nachzudenken, ob ich mir so ein Hybrid kaufe.
Okay, kann ich dir jetzt schon sagen, ist ein Fehlkauf, ja, kann ich dir jetzt schon sagen.
Ja, dann mach ich das vielleicht nicht. Gut, okay.
Auf jeden Fall. Du hast weniger Kofferraum und verpestest trotzdem die Umwelt.
Ja, endlich rede ich mit dem Experten.
Folgt mir auf Insta für mehr Autotipps, Leute.
Also, du kannst das sagen, dass du das scheiße findest und das hat doch einen Impact.
Ja, aber also, ich weiß, dass es so ist irgendwie, dass wenn Tommy und ich irgendwie über irgendeinen Quatsch reden und irgendwie irgendein Buch empfehlen, dann ist es einfach nächste Woche so auf der Bestsellerliste oder sowas.
Ja.
Also ich weiß schon, dass das bei manchen Sachen so ist, so. Ich probiere aber schon, mir das nicht die ganze Zeit so präsent im Kopf zu machen, weil wir sonst nicht mehr frei quatschen könnten. Wenn du ständig darüber nachdenkst, was man noch für eine krasse Verantwortung mit allem hat, so dann blockiert einen das einfach humoristisch so. Mhm. Und sowohl im Podcast als auch auf der Bühne ist ja einfach unsere Hauptintention ist ja immer einfach zu entertainen und Leute zum Lachen zu bringen so. Ich will ja nicht so, also selbst wenn es manchmal vielleicht irgendwie ein bisschen in Anführungszeichen ernster wird oder sowas, ist ja trotzdem so die Hauptintention immer irgendwie funny zu sein. So, und deshalb probiere ich da nicht so krass drüber nachzudenken, wie viel Macht in Anführungszeichen wir haben. Ja.
Muss man wegknipsen.
Ja, so ein bisschen. Oder dann halt, manchmal sind es dann halt so, also ich habe mich auch so, ganz oft rege ich mich halt über Politik auf und sag immer, ich kann jeden verstehen, der nicht wählen geht. So, weil ich verstehen kann, wie man einfach keinen Bock darauf hat. Ich weiß nicht, in der Schweiz läuft das ja hier irgendwie, so wie ich das mitbekomme, irgendwie so anders und ich, so von außen betrachtet auch besser. Aber das ist auch nur mein Eindruck. Und in Deutschland denke ich mir halt so, ey, so wie Politiker und Politikerinnen sich verhalten, kann ich verstehen, dass es einfach allen, dass man einfach sagt, ey, fickt euch alle, geh nicht wählen, so. Nee, ich will dafür keinen Ablauf. Ja, gut. So. Und wenn ich sowas dann aber halt einfach sage, weil ich das so fühle, so kurz vor einer Wahl, so dann denke ich halt schon drüber nach, so ja, weiß nicht, ob wir das drin lassen sollten.
Und also habt ihr schon mal rausgeschnitten?
Wir haben einmal auf jeden Fall was abgemildert, es war so vor der...
Was
vor,
denn?
Ja, genau, so, da ging es genau darum. Also es war vor der letzten Bundestagswahl, die war 2021 und da war irgendwie so gefühlt auch so ein, zu dem Zeitpunkt so ein neuer Tiefpunkt, einfach so ein neuer Höhepunkt in puncto Politikverdrossenheit bei mir. Und da habe ich dann vielleicht einfach so ein bisschen zu sehr das so rausgehauen. Da haben wir irgendwie bestimmt einfach so, ja, also irgendwas, was man quasi wie so eine Nicht-Wählen-Geh-Empfehlung einfach so rausgeschnitten. So. Weil ich reg mich dann darüber auf so und ich gehe ja dann trotzdem wählen.
Ah, eben, das wollte ich gerade fragen.
So, ich gehe ja dann trotzdem wählen. Aber ich bin dann auch so ehrlich zu sagen, so ich war wählen und ich ärgere mich, dass ich es gemacht habe. Weil es kacke ist. So,
wählst du?
Ich hab auch eine Lösung.
Darf man das fragen, wen du wählst?
Ich habe jetzt die letzten Male immer SPD gewählt, mich jedes Mal geärgert. Und ich hab mal eine Zeit lang die Linke gewählt, die ist ich aber für komplett unwählbar, weil die so mit sich selber beschäftigt sind. So. Die Grünen sind mir zu arrogant.
Ist ja eigentlich auch heute eine verlorene Stimme, oder?
Ja. 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 Die, genau. Die Grünen sind mir zu arrogant irgendwie. CDU ist mir zu.
Ich hab, zu was?
Ja, weil zu spießig irgendwie, zu religiös. So, ich hab mit Religion kein Thema. Ja, und über die anderen Parteien brauchen wir gar nicht reden. Also, das ist so mäßig. Aber was ich gerade sagen wollte, ist, ich meckere ja nicht nur. Ich habe ja auch Vorschläge. So. Und jetzt hören Sie mal zu. Guck mal. Also in Deutschland, bist du eigentlich Deutscher? Nee, du bist Schweizer, oder?
Ich bin beides.
Du bist beides.
Ja, hey.
Du kannst sein, was immer du sein
du
willst.
Du noch nicht.
Ich noch nicht. Ja. See what you did there. Okay. Mm. Nee, also, in Deutschland ist da immer so, kurz vor Wahlen, gehen immer alle so, geht wählen, alle Influencer, alle Schwanzpromis, die irgendwie ein paar Likes brauchen, sagen, geht alle wählen. So, aber wie gesagt, ich kann Leute verstehen, die nicht wählen gehen. Aber warum sollte man wählen gehen, damit jede einzelne Stimme für rechte Parteien quasi nicht überproportional mehr wert ist, damit der Proporz einfach erhalten wird. Deswegen sagen die ja, also das ist ja quasi immer die Argumentation. Du findest alles scheiße, egal, geh trotzdem wählen, weil sonst zählen die AfD-Stimmen einfach mehr. Mhm. So kann man sich ja vorstellen. So, wenn 10 Leute irgendwie, wenn von 10 Leuten 5 AfD wählen, dann sind diese 5 Stimmen viel mehr wert, als wenn von 30 Leuten 5 AfD wählen. So. Mhm. So prozentual einfach mehr wert dann. Und da hatte ich die Idee, und ich finde einfach nicht, dass das ein Argument ist. So, geh wählen, damit die nicht gewinnen. So, alle anderen sind scheiße, weiß ich, aber die sind halt noch beschissener. So. Und deshalb hatte ich die Idee von Negativstimmen. Dann kann man zur Wahl abwählen. Mhm. Du hast jeder, ich würde einfach so Freestyle, jeder hat 2 Stimmen. So, und du kannst entweder 2-mal pro irgendwas wählen, 1-mal pro, 1-mal contra. Oder einfach, hier, ich finde euch alle scheiße, aber die AfD will ich auch verhindern, 2-mal AfD-Negativstimme. So, weil so behält man den Proporz bei. Und Leute, die aber so abgefuckt sind von Politik, können trotzdem dem irgendwie so einen Ausdruck verleihen. Finden Sie nicht schlecht?
Cool. Wir waren bei der Machtfrage. Ja.
Ja.
Du wirst ja auch irgendwie gewählt. Genau. Wirst du denn nicht bedrängt von irgendwelchen sogenannten Freunden, dass du mal ihr Buch erwähnst, ihren Film oder dass ihr das zusammen macht, das kippt ja alles, ignorierst du?
Also bedrängt werde ich wenig. In die Richtung.
Zu wenig, oder was?
Zu wenig, ja. Bitte bedrängt mich. Ich will bedrängt werden. Nee, ich habe nicht so viele Freunde aus dem Showgeschäft einfach.
Ah, okay.
So, also ich habe größtenteils wirklich so die einfach so Freunde aus meinem normalen Leben von früher so oder einfach die so links und rechts neu dazukommen, aber ich habe jetzt nicht so krass viele Showgeschäft-Freundschaften und ich das kann man ja total steuern, ob man das macht oder nicht. So, ich mache ja nicht mal Werbung für Firmen oder sowas. Ich habe ja noch nie so. Ich mache ja nur Werbung
grundsätzlich nicht, oder?
Nee. So, also
warum?
Aber jetzt gar nicht so dogmatisch, sondern irgendwie so weiß ich nicht. Also im Podcast wird man nicht drum rumkommen, dass da so Werbung geschaltet wird, aber dass ich jetzt irgendwie mich hinstelle und sage, hier, geh zu Coop oder wie euer Laden hier heißt.
So, das ich weiß nicht, ob die dich nehmen würden jetzt hier.
Warum nicht?
In der Schweiz, weiß ich nicht. Muss das nicht auf Schweizerdeutsch sein?
Also mein Geld haben sie das genommen,
sagen wir mal so.
Mein Geld hat die Schweiz genommen.
Nee, aber das ist ja interessant.
Also ich bin generell nicht so einer, ich bewerbe eigentlich nur meine eigenen Sachen, meine eigenen Shows, meine eigenen, was weiß ich was, Klamotten, Podcast,
weil du eigentlich nur hinter dir wirklich stehen kannst.
Nee, aber einfach, weil irgendwie, ich teile auch gern mal so von befreundeten Musikern, wenn die auf Tour gehen und so, sowas mache ich schon, aber ich lasse mich dazu irgendwie nicht drängen und ich frage ja auch nicht andere Künstler so, ey, kannst du mal meine Tour posten oder sowas? Oder meinen Film oder sonst was, ja.
Im November hast du einen Auftritt in New York.
Ja.
Aber auf Deutsch. Offenbar gibt es da genug Deutsche, sodass das auch wieder ausverkauft ist.
Ja.
Bereitet man sich da anders vor? Oder ist es einfach jetzt geil, weil es in New York ist? Oder?
Also primär ist es, glaube ich, einfach geil, weil es New York ist. Es passt aber auch ganz gut ins Timing so, weil ich gehe ab Februar gehe ich wieder auf Tour mit meinem neuen Programm. Und November ist irgendwie ein guter Moment, um mal wieder so eine Zwischenbestandsaufnahme zu machen. Also ich will da irgendwie, ich habe mir vorgenommen, da wirklich nur mit neuem Material aufzutreten. Ich muss also 60 Minuten mindestens haben bis dahin. Jetzt gerade habe ich so 45, würde ich schätzen. Ich glaube, das klappt. Und dann ist es einfach irgendwie so, ja, so, ist halt cool. Und es ist im Rahmen von dem New York Comedy Festival. Das heißt, die ganze Stadt ist voll mit Comedians, auch so den ganzen Ami-Comedians, die ich halt geil finde. Die spielen da alle Shows. Und ich wollte, das ist halt irgendwie die günstigste Möglichkeit oder die coolste Gelegenheit, irgendwie sich mal die Stadt anzugucken. Ich war ja noch nie da. So.
Ach ja.
Ja, ja. Also ich war das erste Mal in den Staaten überhaupt erst dieses Jahr im April. Da war ich in L.A.
Und?
Das ist cool. Naja, also ich würde da jetzt, also, naja, willst du eine ausführliche Antwort?
Ja, weil ich finde es nicht mehr so cool, aber ist egal.
Ja. Warum nicht? Sag du mal zuerst.
Das ist schon krass. Das ist der Unterschied zwischen arm und reich. Also nehme ich jeden Song, so war, wird immer krasser.
Ja, das ist wirklich krass. Also so dieses, wenn man da durch die, also durch das Stadtzentrum, das sind ja wirklich einfach so ganze Straßenzüge, die einfach so unendlich lang sind, wirklich nur so Zeltstädte mit so diesen ganzen Fentanyl-Leichen so, die einfach stehen, so stinkt und alles ist einfach so hoffnungslos. Ja, das ist wirklich krass. So, und ich würde da auch nicht wohnen wollen, habe ich so sehr schnell gemerkt. Aber so für 10 Tage waren wir da, war es irgendwie cool, weil es mal so was ganz anderes war. Irgendwie, da sieht halt wirklich einfach alles so aus, wie wir das so aus Filmen kennen. So, das ist irgendwie auch irgendwie cool mal zu sehen. Da ist halt immer schönes Wetter, so. Was ich ganz interessant fand, das fand ich irgendwie sowohl cool als auch richtig kacke, dass alle wohnen da ja in Einfamilienhäusern. So, das heißt, du wohnst mitten in einer Stadt, aber hast trotzdem irgendwie so dein Haus mit Garten. Und ich hätte zum Beispiel voll gerne ein Haus mit Garten, aber ich bin noch nicht bereit, irgendwie an den Stadtrand zu ziehen. Und da muss man sich halt nicht entscheiden. Mhm. Das ist halt geil auf der einen Seite. Aber die Flipside davon ist, dass du auch deshalb nichts zu Fuß machen kannst. Weil wir bauen ja in die Höhe, dadurch hat man keine weiten Wege. Die bauen in die Fläche und hast endlos lange Wege. Also in alles, was man machen muss, ist ein Auto involviert. Also man kann nichts, aber wirklich nichts ohne Auto machen. Und das finde ich so belastend. Also ich finde das, da fühlt man sich so richtig so eingesperrt. So. Weil dadurch, dass da jeder ein Auto braucht, sind dann auch krass viele Autos auf der Straße unterwegs. Dadurch ist der Verkehr fürchterlich. Und also es ist wirklich so eine Spirale an Kacke. Ja. Das fand ich wirklich sehr belastend. Aber New York habe ich so gehört.
Ja, das ist anders.
Genau. Mhm. Das ist so vom Stadtbild, also so vom Aufbau der Stadt eher europäisch, glaube ich.
So, die bauen in die Höhe.
Die bauen in die Höhe, da gibt es so Viertel, so Kieze, die man so laufen kann und so. Mhm. Ja.
Ich habe das, ist wirklich eine ehrliche Frage, ich habe das bis heute nicht ganz verstanden. Warum ist Comedy eigentlich so beliebt?
Warum?
Ja. Also, das ist schon krass.
Also ich finde, es ist beliebter geworden, so in den letzten Jahren im deutschsprachigen Raum so. Ja. Also diese Stand-up-Kultur, wo wirklich alle Leute einfach so, also in den USA kannst du ja den hinterletzten Redneck so ansprechen, so nenn mir mal 5 Comedians und der nennt dir 8. So. Mhm. Mhm. In Deutschland nicht. So, und aber es wird jetzt langsam so, die jungen Leute, so meine Generation, eine drüber und eine drunter, die haben voll Bock drauf langsam immer mehr, das find ich auch wirklich super. Und ich glaube, ohne das irgendwie zu pathetisch klingen zu lassen, wenn ich so meine Shows mache, so habe ich immer einen Fotografen dabei, okay, und der knipst irgendwie die Shows, damit man einfach später was zum Posten hat, so Erinnerungen, bla. Und er macht immer Fotos von mir auf der Bühne, aber mittlerweile beauftrage ich den eigentlich größtenteils Publikumsfotos zu machen. So, das heißt, so in die, wenn man macht einen Joke und die Leute lachen und dann einfach so das Publikum, weil je größer die Hallen werden, desto weniger Kontakt habe ich mit dem Publikum. So, ich höre die und ich nehme die wahr, aber ich sehe die ja nicht mehr so richtig wie jetzt bei den kleinen Shows. Und dann gucke ich mir nach den Shows oder nach der Tour dann voll gerne diese Publikumsfotos durch. Und dann sieht man einfach so diese tausenden Menschen, die sich untereinander nicht kennen, die wirklich alle in diesem Moment einfach so lachen. so aus tiefstem Herzen lachen. Die sehen alle glücklich aus, weil die lachen, die fanden was witzig so. Und dann in dem Moment, wo man so aus tiefstem Herzen lacht, ist man ja total im Moment.
Ja.
Und da geht es um nichts anderes. In dem Moment geht es dir gut. Und wenn mein Job irgendwie ist, 90 Minuten lang den Leuten dieses Gefühl zu geben, und das ist ja auch irgendwie das Feedback, was ich dann viel kriege, dann verstehe ich schon, warum Leute gern zu Comedy-Shows gehen. So, weil das schaltet einfach so deren Alltag weg, deren Sorgen weg. Ey, mir schreiben wirklich jeden Tag Leute hier, ich hatte gerade eine Chemotherapie, mein Vater ist gestorben, ja. Meine Tochter ist, ja. Die schlimmsten Sachen. Und dann war ich bei deiner Show und konnte nach 2 Stunden mal wieder den Kopf abschalten. Also wirklich, ich glaube, das macht den Reiz von Comedy aus. Jetzt gar nicht nur auf mich bezogen, sondern einfach das Lachen, einfach so ein, das ist ja nach Bumsen das beste Gefühl, was es gibt. So. Ja, oder? Weiß ich nicht. Und, also ich glaube, das ist eine Sache, dass so, man kann einfach so seinen Alltag vergessen, man kriegt seinen Kopf aus, so, man muss sich mal nicht mit seinen Sorgen beschäftigen, einerseits. Und andererseits könnte ich mir auch vorstellen, dass Comedy halt irgendwie einfach auch so, ja, so ein bisschen so Ernsthaftigkeit und Zwänge und Einschränkungen aus dem Alltag mal so wenigstens für eine Stunde irgendwie mal so eintritt. So, also die Leute haben irgendwie immer mehr das Gefühl, sie können nicht, dürfen nicht mal mehr denken, was sie wollen. Und auf einer Bühne kann man einfach mal so Jokes über Themen machen, die irgendwie...
Und das ist dann auch für dich so?
Ja, total.
Eben.
So, also ich finde, Humor ist die... Gesundheit. Mit Abstand... Humor ist die mit Abstand beste Art, irgendwas emotional zu verarbeiten, so finde ich. Und wenn irgendwas Schlimmes passiert, so dann fängt es eigentlich ab dem Moment an, sich zumindest nicht mehr ganz so schlimm anzufühlen, wenn man irgendwie so einen Winkel findet, der lustig ist daran. Also dass man irgendwie so.
Okay, also die Bühne ist auch deine Therapiestation.
Ja, neben meiner richtigen Therapiestation, ja. Aber
die kennst du ja auch.
Bitte?
Die richtige Therapiestation.
Also jetzt länger nicht, ehrlich gesagt. Ich war letztes Jahr 3 Monate in der Psychiatrie auch und war vorher auch regelmäßig bei einer Ambulanz, also wo man so einfach hingeht und dann quatscht. Aber in der Klinik war ich richtig 3 Monate so. Und ich muss da auf jeden Fall auch nochmal weitermachen, aber da hatte ich jetzt...
Das hört nie auf.
Das hört nie auf. Es wird schlimmer.
Nee.
Nein, stimmt doch nicht. Nee, aber auf jeden Fall ist Bühne für mich auch immer so eine Form von Umgang mit irgendwas. Aber also es war gerade nur ein Beispiel quasi dafür, wie, oder ich habe voll die geilen Witze über meine Zeiten der Klapse so geschrieben.
Ach ja, sag mal.
Nein. Nee, die sind dann im neuen Programm, ich lade dich ein. Ich bin übrigens auch in Zürich und Bern, aber egal, erzähl ich dann. Nee, also aus schlechten Sachen kann man halt dank Comedy irgendwie dann was Positives machen.
Mhm. Also du hattest ja nach der letzten Tour, oder? Einfach so einen unglaublichen Einbruch.
Ja, es war ein, also Depressionen und so Panikscheiß habe ich ja schon seit ich 17, 18, 19 bin so. Ich kenne das eigentlich. Und ich kenne das auch, dass man nach einer Tour immer erstmal in so ein Loch fällt und so. Aber...
Warum ist das eigentlich so? Das ist immer so, oder?
Das ist immer so. Ich glaube, weil du einfach so einerseits gibt einem so ein Tourleben so krass Struktur vor. Du hast einen sehr strukturierten Tag. So, du stehst irgendwie auf, dann gehst du pumpen, setzt dich ins Auto, fährst in die nächste Stadt, gehst in die Venue, machst Soundcheck. Die ganze Zeit dann kriegst du da geiles Essen, was du willst. Dann machst du die Shows, die Leute feiern dich. Also, das ist also voll komfortabel einfach so. Ab einem gewissen Punkt.
Aber immer auf 180.
Aber immer auf 180 und dann irgendwann ist es halt auf einen Schlag vorbei. So, man kriegt diese Bestätigungen, die man sonst jeden Abend kriegt, irgendwie nicht mehr. Man hat einfach, also diese ganzen Annehmlichkeiten, ist einfach so auf einen Schlag einfach so weg. Ja. Und interessanterweise funktioniert die Rechnung wirklich so, dass der Fall danach umso tiefer ist, je größer die Show war. Also das wächst wirklich so wie so antiproportional. Also größere Show, tieferes Loch. So. Also wirklich. Und ich glaube, es hat wirklich was damit zu tun, weil man, ich habe jetzt zuletzt fast nur Arena-Shows gespielt, weil man da so viel, was ich vorhin meinte, mit der Energie, so in Comedy ist ein Synergie-Ding, man gibt Energie rein, kriegt Energie zurück. Und in einer großen Halle muss man einfach mehr Energie rausgeben. Man ist wirklich einerseits körperlich irgendwie verausgabt danach einer Show mit demselben Material, aber auch wirklich so psychisch, wirklich so, wow, also wirklich so matschig, leer.
Ich, ich habe mal mit Robbie Williams darüber gesprochen. Der spielt ja bis zu 150.000 Menschen.
Krass.
Und der hat das dann so gemacht, dass er sich zwei Charaktere zugelegt hat.
Entschuldigung?
Charaktere. Also auf der Bühne hat er sich Robbie genannt und hinter der Bühne Rob, so wie er eigentlich heißt. Mhm. Hat überhaupt nicht funktioniert.
Du hast auch so ein bisschen zwei Charaktere, ehrlich gesagt, ja?
Ja, aber so ein Konzept, das ist irre, oder?
Nee, also es gibt irgendwie, also vielleicht ist die Version von mir auf der Bühne dann Felix Lobrecht, weil das halt mein Künstlername ist, und so im normalen Leben dann vielleicht eher Felix, aber ich probiere auch nicht so krass das zu trennen, aber jedenfalls, ich hatte Depressionen sowieso schon immer lange, bla, und tief oder so Löcher nach Touren kannte ich auch, aber 2022 war halt dieses ultra krasse Jahr irgendwie und ich hatte vor allen Dingen Anfang 2023 auch voll das krasse Programm noch upcoming, weil mein Film da rauskam und ich wusste, ich muss die ganze Promo bla,
bla. Also der hier.
Genau, so ein Beton. Und also das Tief nach der Tour war, der Fall hat einfach nicht aufgehört. Und es wurde körperlich. Also mein Körper hat dann quasi irgendwie probiert, sich diese Ruhe, die er nicht kriegt, obwohl er sie braucht, dann einfach so zu holen, indem ich einfach so ständig krank war. Und da habe ich irgendwie gemerkt, so, und dann gucke ich auf meinen Kalender, es ist irgendwie gerade Ende November, Anfang Januar geht dieser Promo-Hustle für Sonne und Beton los. Auch noch was ich überhaupt nicht kenne, so, das ist ja voll außerhalb der Komfortzone. Ich schaffe das nicht, ich muss irgendwas machen. Und dann habe ich halt so rumrecherchiert und mich dann einfach quasi so selber dann in dieser Klinik eingewiesen. Ja. Und dann war ich so 3 Monate da und habe dann viele Termine von da aus gependelt. So, also ich habe...
Freigänger.
Freigänger, ja. Also ich war nicht in einer geschlossenen so. Ich konnte mich ja frei bewegen. Aber ich habe dann, also ich bin wirklich buchstäblich aus der Klapse auf den roten Teppich gestolpert. Also ich bin wirklich, im Schwarzwald war die Klinik, bin ich wirklich mit dem Auto alleine vom Schwarzwald nach Berlin gefahren, am Tag meiner Premiere.
Und das fand die Psychiaterin gut?
Nee, aber die wusste auch, also wir haben halt, ich habe meine Therapeutin irgendwie kennengelernt, Frau Götz heißt sie, die ist ein absoluter Engel, die war ein totaler Glücksgriff, so mit der habe ich auch immer noch mittlerweile fast ein freundschaftliches Verhältnis, so, also die ist wirklich super. Eigentlich am Anfang ging es viel darüber, so was ist das Problem und wie man das eigentlich lösen würde, wenn man jetzt so normal einfach die Zeit hätte. Aber ich habe ihr dann halt erzählt, guck mal, ich habe diese ganzen Sachen und ich kann die nicht absagen. Sonst bombt dieses komplette Projekt Sonne und Beton, der Film. Und dann haben wir irgendwann quasi so ein bisschen geswitcht von Ursachenforschung und Tiefenpsychologie und EMDR und all diese Sachen, so Traumabewältigungskram, auf Verhaltenstherapie, damit ich einfach erstmal mein Pensum, was ich so anstehen hatte, damit ich das erstmal schaffe. Weil ich hatte Sonne und Beton Promo, dann die Kinotour mit Sonne und Beton und direkt danach die Österreich, Luxemburg und Schweiz Tour. Und das halt alles so in so 8 Wochen so komprimiert. Mhm. Also, und wir haben mich dann quasi eher so dafür so fit gemacht. Mhm. Aber es hat auch voll gut funktioniert. Und das war echt krass, war in der Zeit von Sonne und Beton.
Ohne Medikamente?
Ohne Medikamente, ja. Also ich hatte Notfallmedikamente, so Benzos halt, also Tavor. Wenn halt Panikattacken irgendwie, manchmal kommt man ja nicht mehr raus, so. Und dann können die halt helfen. Aber das bloße Wissen darum, dass ich das dabei habe, hat voll gegen Panikattacken schon geholfen. Und ich habe auch wirklich bei Frau Götz viele so Techniken gelernt, wie man gar nicht erst in diese Gedankenstrudel reinkommt oder wie man sich da selber so rausbekommt.
Wie macht man das?
Na, das Interessante ist, dass das in der Erklärung total banal ist, aber also das umzusetzen ist total schwierig. Ich probiere es mal zu erklären. Also glaube ich bei vielen, also jeder hat ja so seine eigenen Trigger und Gründe für seinen Gaga so. Aber meistens sind Panikattacken, wenn man aus dem Moment irgendwo in irgendeine andere Zeit springt. Also man springt entweder in die Zukunft, weil man irgendwie, man hat irgendeinen Gedanken, der triggert einen, dann spielt man es durch so und dann ist das und dann ist das und dann ist das und dann passiert das Schlimmste möglich, dann so. Oder weil man irgendwas Schlimmes erlebt hat, dass man sich in dieses Trauma zurückerinnert. So man springt in der Zeitebene, ja. Und deshalb ist der das, was ich gerade meinte, was total banal klingt, aber der Tipp ist halt wirklich, man lernt Techniken, sich im Moment zu halten. So, und wenn dann so ein Gedankenkarussell losgeht, so beispielsweise jetzt über Zukunftsängste oder so, also irgendwas, was einen triggert, dann passiert das und das und das und dann so, dann muss man einfach so sagen, so, ja okay, aber es ist ja jetzt gerade nicht so. Also es ist ja jetzt gerade noch nicht dieser Moment irgendwie so passiert. Das klingt sehr banal, aber es ist wirklich ganz schön schwer, sich im Moment zu halten. Und interessanterweise hat mir die Bühne auf eine Art total geholfen, das irgendwie zu können, weil meine Therapeutin Frau Götz halt meinte, gucken Sie mal, Herr Lobrecht, wenn Sie irgendwie Podcast machen, dann sagen Sie immer, da haben Sie irgendwie den Kopf frei, da funktionieren Sie immer, das können Sie immer machen, egal wie schlecht es Ihnen geht. Auf der Bühne sagen Sie, können Sie immer machen, weil egal wie schlecht es Ihnen da geht, weil Sie da im Moment sind. Das heißt, ich habe ja die Fähigkeit, mich quasi selber in den Moment zu holen, in diesem Kontext Bühne, Podcast, Arbeit im weitesten Sinne, so Entertaining. Und ich muss quasi finden, was mich das schaffen lässt für den Alltag, um mich, also so. Und so eine Sachen haben wir dann viel gemacht, wo es dann eher so um Mustererkennung und ja, so halt klassisch Verhaltenstherapie so mäßig. Ja. Aber ich bin halt dann irgendwie dann da weggegangen, irgendwie so, als ich da einigermaßen zusammengeflickt war. Und dann bin ich von da aus auf die Tour gegangen, so. Und ich habe eigentlich mit Frau Götz ausgemacht, dass ich, wenn es mal zeitlich ein bisschen ruhiger ist bei mir, dass ich dann nochmal...
Das wird ja nie passieren.
Ja, genau, aber eigentlich so wollten wir dieses Tiefenpsychologische und so diese Sachen und diesen Traumascheiß und so, den wollten wir schon nochmal machen, so. Der ist halt jetzt
aber
so...
Aber das dauert.
Das dauert halt, da braucht man halt irgendwie so Zeit für. Also das kann man nicht so auf... wir haben 2 Stunden, mein Trauma zu lösen. Also so funktioniert das halt nicht, ja.
Das war eben diese Geschichte Neukölln, Tellerwäscher-Karriere. Da hast du mal gesagt, mein Leben ist von außen betrachtet wohl einfach eine gute Story. Mhm. Und deswegen wollen die Leute immer mit dir darüber reden. Deswegen, das fasziniert auch die Leute. Aber ist es denn von innen nicht eine gute Story?
Naja, von innen ist es irgendwie nur eine gute Story, wenn man quasi selber die Außenperspektive annimmt, weil man ja selber so die ganze Zeit dabei ist. Also weißt du, ich bin ja bei jedem, ich sitze ja mit mir in diesem Linde-Büro und langweile mich zu Tode und ich kann halt irgendwie so, bis auf so Sachen, die man einfach so als so Muster, so also so therapiemäßig, so Muster, in die man einfach so, Verhaltensmuster, in die man verhält, die man nicht machen sollte, wo man erstmal erkennen muss, warum man das überhaupt macht. Aber bei den meisten Sachen weiß ich ja genau, wie es zu A, B, C, D kam. Also ich kann dir das genau irgendwie erklären, warum ich irgendwie nach der Schule irgendwie erstmal gejobbt habe und dann, warum ich dann das gemacht habe, warum ich dann das und wie ich dann da und also das war alles so in dem Moment total logisch und folgt ja auch keinem Plan so richtig, ja. Aber wenn ich da manchmal so ein bisschen rauszoome und mir irgendwie dann so vor Augen führe, dass der Berlin-Teil meiner Familie wirklich immer so ganz ehrliches, armes Arbeiter-Hinterhof-Proletariat war und ich das jetzt wahrscheinlich geschafft habe, meine komplette Familie da so langfristig rauszuholen.
Die komplette Familie?
Ja. Und also das ist dann schon krass, aber das ist dann halt irgendwie so der Außenblick. So, also da muss ich dann von außen irgendwie gucken, weil in dem Moment ist es halt, also von innen fühlt sich das nicht so an.
Okay, also dein Bruder oder wer ist das noch? Wer? Also der Bruder.
Naja, also ich hab jetzt niemandem irgendwie Almosen gegeben, aber mein Bruder arbeitet mit mir zusammen seit Anfang an so. Er ist ja überhaupt der Grund, warum ich das mache in the first place halt so. Also der ist ja auch heute dabei. Er ist ja bei jedem Scheißtermin, der ist ja immer dabei. So, und der kann ja, der kann halt auch total viel, so, das heißt, der kann davon leben, so, mein Vater kriegt von mir monatlich irgendwie finanzielle Unterstützung, weil der halt einfach eine mickrige Rente hat, weil er irgendwie wenig arbeiten konnte, weil er halt drei Kinder alleine großziehen musste und sowas. Und meine Schwester wohnt in einer Wohnung, die mir gehört und irgendwie meine also so. Und so zieht das halt so seine Kreise, ja. Und das ist dann, glaube ich, auch so nachhaltig tatsächlich. Ja, aber
wieso bist du da rausgekommen?
Ich glaube, im Rückblick wirklich einfach, weil ich viele Sachen irgendwie so gemacht habe, die so ein bisschen über den Tellerrand so hinaus geguckt haben. Also ich glaube, was wirklich so den Change in Anführungszeichen eingeleitet hat, war, dass ich so mit 12 oder so angefangen habe mit Breakdance. So, ich fand das total cool. Und wir haben halt so in Neukölln in dieser Siedlung da gewohnt und dann, diese Siedlung gab es irgendwie ganz, ganz oft hintereinander. So, und
dann Gropiusstadt, halt, ja. Mhm.
Ja, genau. Mhm. Und dann gibt es halt so diesen Kosmos, ja, und diese Leute, und da ist man dann, aber zum Breakdance musste ich überall in die Stadt hinfahren, okay, zum Training, weil ich einfach immer, also wir waren am Anfang viel in Neukölln Nord, dann waren wir aber auch irgendwie in Kreuzberg, in Charlottenburg, im Osten, in Schöneweide, dann überall, und man hat halt überall irgendwie so Leute kennengelernt, die so andere Sachen machen, und man ist einfach so, und dann bin ich darüber, wir waren immer in so einem Jugendclub in Neukölln, und dann kamen irgendwelche Leute, die haben so ein Theaterprojekt gemacht mit so Jugendlichen aus so Problemgegenden und wollte mit denen so ein Theaterstück erarbeiten. Und dann waren die auch bei uns im Jugendclub und mein Bruder und ich haben dann da mitgemacht. So, mein Bruder war auch beim Breaken dabei. Und so habe ich halt so ganz viele Sachen so erlebt und war total viel unterwegs und habe immer gemacht und getan. Und die meisten anderen Leute so aus unserer Siedlung, die haben halt einfach so nichts gemacht. Also die waren halt immer nur so da. Die haben irgendwie nie was, ich war immer unterwegs und habe irgendwie so Sachen gemacht.
Aber da muss ja ein Wille dabei sein.
Na, aber ich habe das wirklich aus Spaß gemacht. Also ich hatte da nicht jetzt irgendwie so die Idee.
Das war kein Plan.
Nee, überhaupt nicht. Also ich fand Breakdance einfach total geil und ich wollte das unbedingt einfach so können. Und so. Und dann später war irgendwie Kampfsport das nächste Ding so. Ich wollte irgendwie nicht auf die Schnauze bekommen. Ich muss jetzt Kampfsport trainieren. So. Und es hat mir auch dann voll Spaß gemacht oder so. Ich war immer klein. Und eigentlich dünn und so.
Aber die blond. Kleinen sind ja die gefährlichsten, oder?
ja, ich sag einfach mal ja. Und und dann habe ich angefangen mit Fitness, so um das irgendwie, also ich einfach so, das war alles so, ich weiß genau, warum ich das gemacht habe, aber da hat jetzt nicht so der krasse Plan irgendwie hintergesteckt. Aber diese kleinen Sachen, die machen später mal total den Unterschied. Irgendwie. Und also wirklich bei allen Leuten so, es gibt auch einfach so Jungs, die ich vom Breakdance früher kenne, die sind jetzt irgendwie in Deutschland auch erfolgreiche Schauspieler und es sind immer so Leute, die einfach so neben dem Ganzen, man kann ja trotzdem mit seinen Kumpels so draußen abhängen und Scheiße bauen und kiffen und Mädels und sich boxen und alles, kann man ja, macht man ja trotzdem, aber so, die dann aber noch irgendwas anderes immer noch gemacht haben. So ein bisschen so über den Tellerrand hinaus. So. Ich glaube, dass das irgendwie so bei mir so den Change eingeleitet hat. Und irgendwas, also um so einen psychologischen Begriff mal zu verwenden, das sind ja letzten Endes alles so Selbstwirksamkeitserfahrungen. Also ich finde Breakdance geil und ich will das können, so ich will mich auf den Kopf drehen können. Jetzt muss ich das so lange üben, bis ich das kann und dann kann ich das irgendwann, dann merke ich, ah krass, ich wollte was, ich habe dann dafür was gearbeitet und am Ende kommt dann das bei raus, was ich wollte. Und ich hatte einfach, glaube ich, dann viele so Selbstwirksamkeitserfahrungen auf diesem Weg, die viele andere dann einfach nicht hatten, die von morgens bis abends dann irgendwie in der Siedlung abgehangen und gekifft haben. So. Aber eben. Und ich glaube, das ist auch voll, also für ganz viele Leute ein Problem, dass sie nie so diese Selbstwirksamkeitserfahrung machen. Mhm.
Aber das sind ja so mehr so körperliche Erfahrungen, oder? Wenn ich das richtig verstehe. Ja. Und dann hast du noch was für den Kopf gemacht, oder? Dann hast du noch studiert.
Ja, aber ich habe es nicht fertig gemacht. Und,
ja, du bist ja immer noch, du bist so ein Langzeitstudent,
ich
oder?
Ich bin Langzeitstudent, ja.
Ja, ja.
Obwohl ich keine Dreadlocks habe. Und also ich habe.
Und warum das?
Ja, so aus Interesse. Also mich interessiert so so im weitesten Sinne Gesellschaft und Politik, so, das interessiert mich. Und ich habe das ja mal richtig so Vollzeit studiert. Das war aber so relativ zeitgleich mit der Zeit, wo irgendwie das mit Comedy so losging. Mhm. Ich musste mich einfach so entscheiden, entweder ich nutze jetzt diese Chance hier im Showbusiness oder mache halt die Uni weiter. Und da habe ich mich halt für Comedy entschieden. Aber ich habe das nie irgendwie so richtig losgelassen in meinem Kopf. Mir hat es wirklich Spaß gemacht zu studieren. Und ich finde es ein krasses Privileg, irgendwie so klugen Menschen beim Sprechen zuzuhören, die einfach so sich mit so in so Themen reinnörden und einem das dann so erklären. Ich finde das total spannend. Aber ich bin selber viel zu ungeduldig, um mir so Sachen rauszurecherchieren und so. Deshalb brauche ich diese Struktur von der Uni, wo einem gesagt wird, hier, bis nächste Woche liest du das, das und das. Ich bin nicht gut im selber mir irgendwelche Texte rausrecherchieren.
Und hast du was fürs Leben gelernt?
Ja, auf eine Art schon. Also ich glaube, die meisten Menschen sammeln ihre Erfahrungen immer in einer Welt. So beispielsweise die so in der Welt Siedlung. So Leute, die die kennen, alles, es spielt sich alles irgendwie da ab. Oder an der Uni waren es dann halt irgendwelche so, gar nicht böse gemeint, irgendwelche Kleinstadt Akademikerkinder, die dann auf dem Gymnasium waren und ihre Leistungskurse hatten. Und dann sind die an der Uni und treffen dann die anderen Leute, die sind, das ist dann so deren Welt. Und dann gibt's noch diese und blablabla. Und ich habe irgendwie in meinem Leben in voll viele so Welten reinschnuppern können und hab das deshalb auch oft das Gefühl, Menschen so besser zu verstehen als andere, die nur eine Welt kennengelernt haben. Und in Marburg so zum Beispiel in diesen ganzen Uni-Zirkus und so da mal reinzuschnuppern, das war auf jeden Fall viel wert. So. Und ja, also selbst wenn es nur das ist, ist es schon, glaube ich, wichtig.
Aber kann einer wie du studieren? Also wirst du dann in Ruhe gelassen? Das ist ja Kontemplation.
Naja, also früher, als ich so wirklich Vollzeit studiert habe, so, da war ich so ein bisschen so Internet bekannt hier von ein paar Poetry Slam Videos, aber da war ich ja nicht irgendwie famous oder so. Ich habe ja jetzt letztes Wintersemester einfach so random nochmal an der Humboldt-Uni in Berlin angefangen zu studieren. Und da war das dann schon irgendwie komisch, weil die Leute halt
immer Fotos machen wollen.
Ja, aber teilweise mich auch halt richtig hassen. So, also das. Also halt ganz viele so ultralink, also so die Sozialwissenschaften von der Humboldt-Uni, die sind sehr, sehr links. Finde ich
komisch, oder?
Und so Ultralinke hassen mich ja. Also ich bin
warum denn?
Ja, weiß ich auch nicht. Also die. Naja, eben, weil ich halt so diesen Gagger dann meistens nicht kaufe, so, oder zumindest nicht so bedingungslos, oder halt einfach so gerne Jokes auch weiterhin über alles Mögliche machen will und nicht irgendwie in irgendeinem Rahmen, den da irgendeine 22-jährige grünhaarige Svenja mir vorgibt, so, weißt du? Also und dann mögen die mich halt dann nicht. Und das ist auch okay. Aber es ging eigentlich. So. Aber es war witzig, an meinem ersten Tag hat mich einer so nach einem Foto gefragt und meinte, er hatte mich so gefragt, so, studierst du wirklich oder machst du es für Material?
Und?
Ja, ich habe ein Semester tatsächlich relativ ernsthaft studiert.
Ein Semester?
Ja, weil danach kamen mir wieder 800 Sachen dazwischen. Aber jetzt, ich werde jetzt im Oktober bestimmt mal wieder hingehen.
Okay, also wir kommen gleich jetzt zu den Publikumsfragen. Vielleicht noch eine Frage. Fragt man immer nur Frauen in der Regel. Willst du eigentlich, bist jetzt 35? Willst du eigentlich Familie, Kinder? Ist das eine Zukunft oder ist das Horror?
Boah, also ich bin vor 3 Monaten Onkel geworden. Und das macht
reicht.
Ich probier nur eine elaborierte Antwort zu geben. Und das macht schon Spaß. Also ich finde so ein kleines Baby schon irgendwie so super niedlich. Und ich habe ja auch vorhin gesagt, dass ich irgendwie so diesen Spießer-Dream eigentlich von einem Haus mit Garten habe. So. Mhm. Also ich glaube schon, dass ich das irgendwie so in mir habe. Aber ich weiß, dass ich an dem Punkt, an dem ich gerade in meinem Leben bin, einfach kein guter Vater sein könnte. Weil ich einfach, also weil ich bin mit meinem, also mein Job ist mein Baby so. Und kümmere mich halt darum mit allem, was ich habe. Und deshalb, also ich würde es, früher hätte ich es kategorisch ausgeschlossen. Das ist jetzt über die Zeit weniger geworden und jetzt, seitdem meine kleine Nichte da ist, ist es noch weniger geworden. Also ich kann mir das schon irgendwie vorstellen, aber in absehbarer Zeit glaube ich nicht. Und man muss ja sagen, man ist ja als Mann von der Biologie auch wirklich einfach so bevorteilt, dass wir halt nicht so diese...
Du kannst auch noch mit 70 machen.
Ich kann auch noch mit 70 das machen. Hoffentlich. Ja.
Nicht ja. Cool. Also.
Danke für die Coolness-Tipps.
Wir sind gleich zurück. Journalismus live erleben. Jetzt mit dem NZZ Live Podcast. Damit hört ihr jeden Monat bis zu 2 Stunden der spannendsten Mitschnitte unserer Live-Veranstaltungen. Ihr begleitet interessante Gespräche mit bekannten Persönlichkeiten, moderiert von unseren Redaktorinnen und Redaktoren. Und das überall, wo es Podcasts gibt. Oder ihr seid direkt vor Ort dabei. Unser aktuelles Programm und alle Ticketinfos findet ihr unter nzz.ch/live.
Soll ich kurz sagen?
Was?
Soll ich kurz erklären?
Ja, mach mal. Ja.
Okay, also wir hatten... wir wussten ja nicht genau, was wir machen, so. Und deshalb haben wir überlegt, wenn ihr Lust habt, können wir noch so irgendwie so 15, 20 Minuten, dass ihr einfach so Fragen stellt, wenn ihr irgendwas wissen wollt oder irgendwie Fragen habt, dann müsstet ihr euch dafür einfach nur melden und dann kriegt ihr ein Mikro und dann könnt ihr die Frage stellen. Aus organisatorischen Gründen soll ich sagen, dass es nur hier unten im Parkett geht.
Aus technischen Gründen.
Aus technischen Gründen. Ja. Ich glaube, das ist einfach nur jemand zu faul, die Treppen zu laufen, aber gut. Ich glaube, das ist der technische Grund.
Ja.
Aber wenn ihr gar nicht so Fragen habt, dann müssen wir das auch nicht machen. Also müsst ihr. Wollt ihr das machen? Habt ihr da Bock drauf? Ja, okay. Da ist eine Frage.
Ja, einfach eine Interessensfrage. Was sind deine Top 5?
Warte, ganz kurz. Und noch ein Disclaimer: Ihr müsst Hochdeutsch reden. Ich kann.
Also, das hab ich ja gemacht. Ist Hochdeutsch.
Das ist Hochdeutsch. Okay. Okay. Dann müsst ihr ganz langsam Hochdeutsch reden.
Was sind deine Top 5 Ami-Komiker momentan?
Top 5 Ami-Comedians?
Top 3, Top 7, Top 5?
Ich würde es, also jetzt nicht so in der Reihenfolge, sondern einfach so die besten 5. Ich finde, also Louis C.K. ist auf jeden Fall so, also am meisten kaputt gelacht habe ich mich bei Louis C.K. Bill Burr auf jeden Fall. Patrice O'Neill finde ich richtig krass. Der ist vor ein paar Jahren gestorben leider, aber der war wirklich sehr, sehr, sehr witzig. Ich fand die ersten 2 Specials von Nate Bargatze ziemlich gut. Ja, Ricky Gervais mag ich als Stand-Upper nicht so krass, aber ich mag den sehr als Serienautor. Und
Stand-Up
als,
ist nicht so gut.
Ich finde es nicht so geil. Aber so zum Beispiel die Golden Globes oder so, wenn er die hostet, ist dann schon wieder sehr geil. So, Dave Chappelle fand ich früher mal krass, aber der feiert sich zu sehr auf sich selber, so die letzten 4, 5 Specials. Ich finde das leider echt langweilig mittlerweile. Der hat sich auch so verheddert in diesem Trends-Thema und so. Ich verstehe gar nicht, warum die das alle machen. Aber jetzt, also auf jeden Fall Bill Burr, Louis C.K., Patrice O'Neill. So.
Und ein Deutscher?
Naja, die. Da gibt's auch viele. So.
Super. Okay, weiter.
Du bist ja in deinem Leben eine ziemliche Transformation durchgegangen, kann man sagen. Und wenn du deinem 15-jährigen Ich jetzt sagen würdest, wo du jetzt stehst, der würde dir das ja vielleicht gar nicht glauben. Was würdest du deinem 15-jährigen Ich heute sagen?
Gib mir meine Uhr zurück. Nee, okay. Boah, ich weiß nicht, ich hätte ja dann voll Angst vor so einem Butterfly-Effekt, dass wenn ich den einfach so in Ruhe lassen würde, dass wir dann wieder quasi hier so ankommen. Und wenn ich denen dann irgendeinen blöden Tipp gebe, dass er sagt, ja, fick dich, ey. Und dann macht er einfach so Quatsch und dann bin ich auf einmal so Key-Accounter bei Froster oder sowas. Ja, ich glaube, ich würde ihm vielleicht so, also ich glaube, gar nicht so sehr mir, sondern einfach so, also ich habe voll lange, also ich bin in meinem Leben immer dann gescheitert, wenn ich mich in irgendeiner Form so angebiedert habe, so, also wenn ich irgendwem gefallen wollte, dann bin ich damit eigentlich meistens auf die Fresse geflogen. Und ich glaube, je früher man sich selber so akzeptiert, wie man halt ist, auch mit seinen Widersprüchen und so, ich glaube, desto leichter ist es. Vielleicht irgendwie sowas würde ich ihm wahrscheinlich sagen.
Hallo.
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 Hallo, hallo.
Wolltest du mal aufhören? Und wenn ja, warum hast du es nicht getan?
Charmanter Weg zu sagen, dass du dir wohl keine Tickets für die neue Tour kaufst. Du meinst mit Comedy aufhören?
Ja, genau, einfach mit dem.
Nicht mit dem Leben.
Nicht mit. Ja. Da habe ich öfter drüber nachgedacht, als mit Comedy aufzuhören tatsächlich. Mhm. Ja, ich habe zweimal darüber nachgedacht, mit Comedy aufzuhören, relativ am Anfang, als ich quasi mich dann final irgendwie so entschieden habe, ich höre jetzt auf mit diesem Poetry Slam Scheiß und ich mache jetzt wirklich Comedy. Und wie gesagt, das ist so. Diese Infrastruktur und diese Comedy-Begeisterung in Deutschland gibt es erst so in den letzten 5, 6, 7 Jahren so gewachsen. Und ich habe wirklich zweimal überlegt, ob ich einfach aufhöre mit Comedy. Und es war beide Male im Backstage vom Quatsch-Comedy-Club. Weil ich da einfach diese anderen Hampelmänner gesehen habe, die mit mir aufgetreten sind. Und einfach dachte, ey, das sind deine Kollegen, Felix. Willst du da dazugehören? Und ich meine es nicht mal so böse, sondern einfach nur so, weil das war sowas ganz anderes. Und ich dachte so, vielleicht ist es hier gerade ein ganz komischer Weg, den ich hier einschlage. Und ich hatte irgendwie so Angst davor, dass ich auch in 3 Jahren dann irgendwie mit irgendeiner Perücke auf der Bühne stehe und die Merkel-Raute mache und irgendwie, wie da oben, oder? aber eigentlich nicht. Manchmal empfinde ich es als sehr anstrengend, in der Öffentlichkeit zu stehen, weil ich wirklich finde, dass, und ich habe das selber noch gar nicht, schon auch, aber nicht so krass wie manch andere abbekommen, aber ich finde so, es wird schon manchmal sehr eklig umgegangen mit Menschen in der Öffentlichkeit, so, also was so Shitstorm angeht und so Erwartungshaltung, wie die, also das finde ich manchmal sehr belastend, aber es ist nichts, also kein Gefühl, was stark genug, was stärker ist als der Spaß, den es mir macht. So. Also deshalb, seitdem ich nicht mehr im Quatsch Comedy Club auftrete, ist alles cool.
Wie gehst du mit Selbstzweifeln um?
Wie gehe ich mit Selbstzweifeln um? Boah. Das ist eine gute Frage. Also ich habe die sehr viel, vor allen Dingen immer in so Phasen wie jetzt gerade, wo ich ein neues Programm schreibe, weil ich dann immer denke, so ah, so was Geiles wie letztes Mal fällt mir nicht mehr ein und so. Und jetzt auf Comedy bezogen, mit Selbstzweifeln gehe ich damit um, indem ich einfach so viel wie es geht auftrete und so ein bisschen so dem Prozess einfach vertraue, so dass das schon einen Grund hat, warum das vorher 3-mal geklappt hat, ein Programm zu schreiben, dann klappt es wahrscheinlich auch ein 4. Mal. Und so mit Selbstzweifeln auf, also so auf so alles bezogen, habe ich ehrlich gesagt noch keinen guten Umgang gefunden. Ich finde es ist dann einfach scheiße. Hast du einen Tipp? Noch nicht? Hast du einen Tipp? Wie gehst du mit Selbstzweifeln
um? Ist das doch nicht einfach nur schlecht?
Selbstzweifel sind ja nicht. Nee, klar, die halten einen ja irgendwie auch fit. So, also die halten einen also irgendwie sharp und zwingen einen irgendwie was zu machen. Ja. Aber auch mal mit sich selber irgendwie so zufrieden sein und so und sich mal so ein Moment des Durchatmens zu gönnen und so, da bin ich, ich glaube, das würde mir manchmal sehr gut tun, da bin ich aber sehr schlecht drin. Oder? Ich weiß nicht. Hast du keine Selbstzweifel?
Nein!
Nein, natürlich nicht. Wie lange hast du dein Buch geschrieben?
Also über einen Zeitraum von 1,5 Jahren. Aber ich habe einmal am Anfang, als ich den Vertrag unterschrieben habe, hatte ich einmal so ein, okay, ich muss jetzt ein Buch schreiben. Ich habe dann so 3 Kapitel, glaube ich, geschrieben. Und dann habe ich das wirklich extrem lange einfach so liegen lassen, bis kurz vor der Deadline. Und habe mich dann so wirklich, den Rest des Buches habe ich wirklich in so einem Wahn in 4 Wochen runtergeschrieben. Interessanterweise waren aber das, was ich in den 4 Wochen Psychomodus geschrieben habe, viel besser als das, was ich mit viel Zeit am Anfang geschrieben habe. Also ich musste die ersten 3 Kapitel dann eher dem anpassen, wie ich es dann am Ende geschrieben hatte und nicht umgekehrt. Also effektiv würde ich sagen, in 6 Wochen so am Stück wirklich runtergehackt. So. Aber da ist das drüber nachdenken, also man hat ja Ideen, also bei mir ist das zumindest so, ich habe Ideen für irgendwas und manchmal kommt da nicht sofort das Ergebnis bei raus, sondern ich habe diese Idee einfach so im Hinterkopf und man lebt so mit der rum und dann immer mal wieder kommt da so was dazu, das ist dann teilweise gar nicht so ein bewusster Prozess, also ich habe immer trotzdem weiter darüber nachgedacht, wie es den Jungs geht, was bei denen so abgehen könnte, so und so mäßig.
Okay. Ist egal. Also du hast ja wie konstant...
Warum stehst du? Spaß. War Spaß, immer nur Spaß.
Du hast ja konstant irgendwie Leistungsdruck, du musst ja konstant irgendwas bringen. Wie gehst du da mit Blockaden um, wenn da mal zumacht?
Du meinst, wie ich mit Blockaden umgehe, die so aus dem Leistungsdruck resultieren?
Das muss und es kommt dann nicht.
Ja. Also ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich gerade bei der Frage der jungen Dame mit den Selbstzweifeln gesagt habe, dass ich mich irgendwie, so trust the process, also diesem Prozess irgendwie vertrauen, dass wenn man irgendwie erstmal so ins Machen kommt, dass einem dann schon irgendwie was einfällt. Und ansonsten gibt es einfach so, wenn ich keine eigenen Ideen habe, so, dann gehe ich auf zum Beispiel diese Impro-Comedy-Shows, wo ich dann Ideen hingeworfen bekomme und aus dem was machen muss. Und manchmal entsteht da dann irgendwas. Aber manchmal kann man es auch einfach nicht erzwingen und dann muss man es irgendwie mal für einen Moment gut sein lassen. Muss ich dann aber auch selber kurz irgendwie sagen, dass es okay ist, dass man es jetzt gut sein lässt. Weil wenn man es dann einfach nur nicht macht und sich die ganze Zeit schlecht fühlt, dass man es nicht macht, dann bringt einem diese Zeit auch gar nichts. Also man muss dann wirklich auch so sagen, mir fällt jetzt gerade nichts ein, ich chill jetzt und dann ist auch gut. Dann sollte man nicht mehr drüber nachdenken für den Tag zum Beispiel.
So. Du lässt dir nie helfen. Also machst immer noch dein eigenes Material.
Wie meinst du? Beim Schreiben?
Ja.
Nee, also ich schreibe immer selber.
Okay.
Hey, es gibt ja viele Leute, die kreativ tätig sind, sagen, dass man quasi am kreativsten sein kann, wenn es einem schlechtesten geht.
Also in den akuten Momenten, wo es einem schlecht geht, bin ich überhaupt nicht kreativ. Aber ich glaube, was damit gemeint ist, ist so, dass man aus so, ein bisschen das, was ich vorhin erzählt habe, dass man aus negativen Erlebnissen oder Momenten in seinem Leben oft irgendwie was Kreatives, Positives dann rausziehen kann. So sei es dann irgendwie ein guter Song als Musiker oder irgendwie ein paar coole Jokes als Comedian oder was auch immer. Ich bin tatsächlich am kreativsten, wenn ich so im Prozess einfach bin, so wenn ich einfach viel auftrete und manchmal platzt bei mir so ein kreativer Knoten, wenn ich es mal so schaffe, irgendwie so ein bisschen druckfrei zu sein, so ein bisschen stressfreier zu sein. Und es kommt bei mir immer voll in Schüben. Also ich bin nicht konstant ein bisschen, sondern eine ganze Zeit lang gar nicht, dann auf einmal voll viel und dann auch wieder eine ganze Zeit lang gar nicht. Also es ist ganz schwierig. Ich finde Kreativität irgendwie was ganz, ganz Komisches. Ich finde auch übrigens nicht, dass ich sonderlich kreativ bin, weil ich finde Kreativität... ja. Ja, weil ich finde, Kreativität hat voll viel damit zu tun, dass man sich wirklich so abgefahrenen Scheiß so ausdenken kann, so. Aber da bin ich gar nicht gut drin. Ich bin eigentlich nur gut da drin, irgendwie Sachen lustig zu erzählen, die mir vielleicht passiert sind oder irgendwie so Gedanken lustig zu verpacken. Aber ich finde jetzt nicht, dass ich so mega kreativ bin, ehrlich gesagt. Okay, 2 Fragen können wir noch machen. Herr da, an die Schnipse-Jule.
Ja, hallo. Also, meine Frage. Wenn du ja so investiert bist in deine Sachen, die du machst, das macht für dich ultra viel Sinn. Und wenn das dann endlich auch rauskommt und gut ankommt, dann merkt man auch bei dir, dass du ja wie zufrieden bist mit dir, was ich absolut verstehe. Meine Frage geht mir auch so. Meine Frage ist, was denkst du dir, wenn dir dann jemand sagt,
was?
Reagier nicht so arrogant. wenn du einfach endlich das rausbringst und auf den Punkt kommst und den Gedanken fertig denken kannst und zufrieden bist mit dem Produkt und dann die Leute sagen, hey, tu nicht so selbstgefällig.
Also ich will doch nicht irgendwie auf ein Konzert gehen, wo dann die Musiker sagen, ja, es ist ungefähr so die viertbeste Show von uns. Ich will, wenn Leute das...
Du selber kannst ja auch nicht existieren, wenn du nicht daran glaubst, dass das jetzt das Beste ist.
Ja, total.
Also dein nächstes Programm muss dein Bestes sein.
Ja, genau.
Sonst ziehst du es nicht durch.
Ja, genau. Also sonst kommt es halt einfach gar nicht raus, finde ich. Also, also von daher, wenn... Also ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist. In Deutschland gibt es sehr krass so eine Understatement und ja, und alle so ein bisschen unter so bloß nicht irgendwie irgendwas gut finden, was man selber gemacht hat.
Also das ist hier noch ein bisschen krasser.
Wirklich? Mhm. Ja, echt, ja, krass. Okay. Wie äußert sich das?
Dass die Leute ihre Taten nicht, also die prahlen nicht, das ist nicht schweizerisch. Schweizerisch ist immer bedeckt halten, Rückzug, nicht vordrängeln.
Naja. Ah, mhm. Aber ich finde, ich...
Also, natürlich auch ein Klischee, aber ist egal.
Okay, verstehe. Wie lange bist du schon hier? Wo bist du schon hier?
Na, warte mal. Seit ich 6 bin, aber mit Unterbrüchen in Deutschland.
Seitdem
aber,
du 6 bist, okay, das ist lange.
Wie lange bist du schon in Berlin?
Seit ich 4 bin.
Ja, eben.
Okay, letzte Frage. Tschüss, ich will nicht entscheiden. So, entscheide du.
Ganz hinten außen.
Was findest du an der Schweiz noch besser?
Eine super letzte Frage, oder?
An der Schweiz noch besser als die Tankstellen zum Beispiel in Deutschland.
Das machst du jetzt mit Absicht gerade.
Wie?
Also was finde ich an der Schweiz und danach habe ich nicht mehr verstanden.
Ja, also der größte Unterschied im positivsten Sinne zwischen der Schweiz und Deutschland.
Ah, okay.
Abgesehen von dem Tankstellenfood.
Ja, das ist wirklich, weißt du eigentlich, was für ein krasses Privileg das ist, dass ihr hier, was ihr an Autobahnraststätten für feinstes Essen habt. Ey, in Deutschland wirst du wirklich, in Deutschland gibt's alles, was Diabetes und Krebs macht, zu kaufen.
Ja. Und also das zeigt einfach, dass du fährst nicht Zug, gell? Also ICE-Bordrestaurant ist noch schlimmer.
Ja, ne, Bordbistro, ja, aber so, egal, Autobahnraststätten, egal. Gut. Mhm. Gut. Was mir wirklich immer auffällt, wenn ich in der Schweiz bin, ist, dass es hier wirklich sehr, sehr viel sauberer ist. Also das liegt auch ein bisschen wahrscheinlich daran, dass ich in Berlin wohne. So, also es gibt in Deutschland auch viele Städte, die deutlich sauberer sind als Berlin. Aber in der Schweiz habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich war auch einmal hier in diesem, wie heißt denn dieses Bar und so, diesen Mix aus Bar und Assi-Viertel hier, wie heißt denn das nochmal? Wie?
Bahnhofstraße.
Ja, genau. Mhm. So, und selbst da, also die Obdachlosen, da würde ich alle siezen. Also wisst ihr, ich meine, es wirkt sehr viel sauberer hier und es ist so auf den ersten Eindruck irgendwie so, ist hier die Welt noch ein bisschen in Ordnunger. So, aber ich glaube eher als in Berlin als in Deutschland. Ich glaube, so aufs ganze Land gerechnet nimmt sich das nicht viel. Was ich immer mich tatsächlich frage, wo sind denn eigentlich die Berge hier? Also ich weiß immer nicht, wo die Berge hier sind, weil irgendwie so bei Schweiz denkt man immer so voll an die Berge, aber ich habe hier irgendwie noch nie so richtig...
Die sind da hinten.
Ne, aber alle? Also, es kann doch nicht alles sein.
Nein.
Weil dann hat Österreich euch bergmäßig gefickt, ja, weil das... Also wo sind diese krassen Berge? Ist es in der Schweiz, wo man Italienisch spricht dann mehr, oder?
Nein.
Nein?
Mhm. Aber kann ich dir mal zeigen.
Bitte.
Okay, also ich glaube, wir sind jetzt schon über der Zeit. Wir müssen jetzt... Was wolltest du mit Fotos noch machen?
Nein.
Ah, okay, Entschuldigung. Okay, gut. Also, dann sage ich vielen Dank.
Leute, hat es euch Spaß gemacht? Hat es Spaß gemacht?
Ja.
Okay, geil. Cool, das freut mich.
Das war NZZ Live.
Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht unsere NZZ-Live-Veranstaltungen gerne auch vor Ort. Wir laden euch herzlich ein zum Denken, Fragen und Mitdiskutieren. Alle Infos zu den Tickets und zum aktuellen Programm findet ihr hier in den Shownotes und unter nzz.ch/live.